Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Power of Color.
Wir sind
Cynthia Jay,
Mili Sieter
und Marcel Hopp. Und wir wollen in diesem Podcast über Geschichte und Perspektiven aus unserer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft sprechen. Uns ist aufgefallen, dass momentan sehr viel über das Thema Rassismus gesprochen wird, aber es ist immer noch eine Debatte, die vor allem über Menschen erfolgt. Und uns ist wichtig, mit dem Podcast zu versuchen, über uns zu sprechen, nämlich aus der Community-Perspektive heraus und eben auch zwischen den Communities damit mehr Verständnis, mehr Wissen, aber auch dadurch vielleicht mehr Einheit zu bekommen oder sozusagen uns darin zu stärken.
Also ich glaube, es ist auch vor allem gut und wichtig, dass wir, die ja auch eine gewisse Migrationserfahrung haben, sich zu Wort melden und auch die Möglichkeit anderen geben, sich zu Wort melden zu können. Wir wollen diese Stimmen lauter und hörbarer machen. Wir wollen miteinander und über uns sprechen.
Genau, deshalb freut es uns sehr, dass ihr heute zugeschaltet habt. Das ist unsere erste Folge. Das heißt, gebt uns gerne Feedback, Themenvorschläge, Kritik zurück. Wir versuchen das, so gut es geht, irgendwie dann umzusetzen. Wir lernen hier auch. Für uns ist das alles neu. Deswegen ein bisschen nervös sind wir auch. Aber ich würde sagen, dann Cindy, Melis, fangen wir an mit unserer ersten Folge. Worüber reden wir denn heute?
Heute geht es vor allem um Sprache. Und zwar darum, wie wir Sprache erlebt haben, wie wir groß geworden sind und was das irgendwie, also was für einen Bezug das auch zur Community hat.
Dafür haben wir mit Sophia ein Interview geführt, die uns erzählt hat, wie es für sie war, in Deutschland aufzuwachsen. Ihre Eltern sind beide aus Korea. Sie ist hier geboren und bilingual aufgewachsen. Und ja, genau, sie hat uns von ihren Erfahrungen erzählt, wie es ist, mit beiden Sprachen durch die Welt zu laufen.
Vielleicht ein Satz zu Sophia und mir. Also wir sind, glaube ich, unsere gesamte Kindheit zusammen zur koreanischen Schule gegangen. Jeden Freitag Nachmittag nach der Schule. War nicht immer schön. Und der Unterschied von Sophia und mir ist tatsächlich, was Sprache und Spracherwerb angeht, dass sie im Grunde genommen auf Muttersprachenniveau Koreanisch sprechen kann. Und ich habe, glaube ich, was mitgenommen habe, ist Lesen und Schreiben, aber so Verständnis oder selber die Fähigkeit, Sprache zu produzieren, Koreanisch zu sprechen, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also das kann ich nicht so gut. Ich verstehe kaum Koreanisch. Ich kann so gut wie kein Koreanisch sprechen. Und deswegen fand ich auch spannend bei dem Thema, als wir darüber gesprochen haben, jemanden zu interviewen, der genau die gegenteilige Erfahrung im Grunde genommen gemacht hat, obwohl wir ähnlich hier in Berlin sozialisiert sind. Ja, und für mich ist es auf jeden Fall ganz viel Erkenntnis auch, wie sich das für mich so anfühlt.
Hallo, mein Name ist Sophia. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und meine Eltern kommen ursprünglich aus Südkorea und sind jetzt in Berlin seit etwa 40 Jahren. Und momentan wohne ich in Belgien.
Wie hast du die Sprachen, die du sprichst, also Deutsch, Koreanisch, wie hast du diese gelernt? Durch welche Personen und in welchen Räumen, zu welchen Zeiten?
Angefangen hat es, dass meine allererste Sprache war Koreanisch. Das heißt, als ich geboren wurde zu Hause recht viel Koreanisch gesprochen. Dadurch habe ich die Sprache mitgenommen. Und im Alter von 2 Jahren war ich dann selbst mit meiner Familie im Familienurlaub im Sommer in Korea. Und mit dem Alter von 2 Jahren war das halt genau eine prägende Zeit, so dass ich dann zurückgekehrt bin und eigentlich nur Koreanisch geredet hatte. Meine Eltern hatten sich damals entschieden, mich bilingual zu erziehen, was semi-erfolgreich war. Und zwar meinten sie, dass meine Mutter Koreanisch reden würde und mein Vater Deutsch mit mir. Dadurch, dass ich aber 2 ältere Schwestern hatte oder habe immer noch, die natürlich schon zur Schule gingen und dementsprechend nur Deutsch gesprochen haben oder sehr viel Deutsch gesprochen haben, habe ich dann im Alter von 3 Jahren mit in den Kindergarten gehen, sehr viel von der deutschen Sprache auch mitgenommen und gelernt und so dann halt auch die deutsche Sprache schnell mitgenommen. Dann, seitdem ich etwa 5 Jahre alt war, haben sich dann meine Eltern entschieden, mich ebenfalls zur koreanischen Schule zu schicken. Das war jeden Freitag für etwa 3 Stunden. so dass ich dann vom Alter von 5 bis etwa 17, glaube ich, war das, also knapp 12 Jahre, jeden Freitag dann in die koreanische Schule gegangen bin. Was etwas schwierig war, dadurch, dass man ja das Sprachgefühl hatte. Man hat zu Hause auch das Alphabet von den Eltern beigebracht bekommen. Man konnte halt Wörter, Konstrukte, Grammatik machte halt nicht sehr viel Sinn, beziehungsweise hat halt nicht geholfen, die Sprache so zu lernen, sodass es doch schon eine Herausforderung war in der koreanischen Schule, durch die unterschiedlichen Niveaus der Kinder, wie man das doch am besten beibringen könnte. Letztendlich war die koreanische Schule ein guter Treffpunkt einfach, um Leute kennenzulernen, die in einer ähnlichen Situation waren, wie einer selbst, mit koreanischem Hintergrund, in Berlin geboren, aufgewachsen, deutsch sprechend. So hat man doch sehr viel Deutsch geredet in der koreanischen Schule, hat aber auch viel historischen, kulturellen Kontext auch beigebracht bekommen, mitgegeben bekommen. Und im Alter von 16 bin ich dann nach Korea geflogen, alleine. Und zu dem Zeitpunkt waren meine koreanischen Kenntnisse ausreichend. Man konnte sich verständigen, man konnte essen, bestellen, man konnte sagen, man hat Hunger oder sonstige Notfallbedürfnisse kommunizieren. Aber man hat schon gemerkt, dass die Sprache, man selbst war einfach etwas begrenzt in der Kommunikation. Man konnte zwar seine Notbedürfnisse kommunizieren, aber wenn es dann um persönliche Gefühle oder irgendwelche komplexen Gedanken geht, war es doch schon schwieriger, weil einem das Vokabular fehlte. Genau. Und dann im Alter von 18, 19, glaube ich, hatte ich dann auch einen Freund, der aus Korea stammte, wo die Kommunikation dann teils auf Englisch war oder teils auf Koreanisch. Dadurch, dass mein Englisch zu dem Zeitpunkt nicht sehr gut war, hat es doch schon sehr stark mir geholfen, mein Koreanisch auszubauen, weil ich dadurch sehr viel mehr Koreanisch nicht nur gesprochen habe, auch geschrieben und gelesen. Davor war es eher, dass man sprechen konnte und das Schreiben und Lesen doch einem schon sehr schwer fiel. Und durch diese Beziehung konnte ich dann mein Koreanisch auch sehr, sehr viel stärker nochmal ausbauen. Und im Alter von 22 habe ich mich dann entschieden, nochmal ins Ausland zu gehen, nach Korea, um dort zu studieren für ein Semester. Und das hat dann natürlich dann nochmal geholfen, meine Sprachkenntnisse auszubauen, die Kommunikation mit der Familie tagtäglich, in tagtäglichen Situationen für ein halbes Jahr. Und ja. Und dann natürlich auch koreanische Dramaserien, die damals nicht bei Netflix gestreamt wurden, die damals sehr mühselig aufgenommen wurden auf VHS-Kassetten, die dann von Familie zu Familie wieder ausgetauscht wurden, ohne Untertitel. Das hat natürlich auch geholfen, irgendwie den kulturellen Kontext auch noch, wie es momentan in Korea ist, mitzunehmen, aber auch der Sprache nochmal ausgesetzt zu werden. Damals war es halt auch in den Anfang der 20er, Ende der 90er, gab es auch keine große Anzahl von koreanischen Filmen, wie es ja mittlerweile auch gibt. Mhm. Parasite zum Beispiel, genau. Und
das K-Pop-Community.
Ja, die ganze K-Pop, ja, genau. Also es ist ein ganz anderes Niveau, aber auch die Möglichkeiten, dass man sich ausländische Filme angucken kann und eine Schier an Untertiteln einfach zur Verfügung hat, sodass man dadurch es auch nochmal lernen kann. Das gab es damals nicht, sodass ich oft vor dem Fernseher saß mit meiner Mama und mir diese Dramaserie angeguckt habe und oft nachfragen musste, so, was ist denn das? Oder dann waren es aber auch so neuartige Wörter, die meine Mutter auch nicht mehr kannte, weil sie mittlerweile auch nicht mehr in Korea war und die irgendwie die junge Generation jetzt benutzt hat.
Ja, spannend. Das berührt ja nicht nur die Frage, wie ich mich verständigen und ausdrücken kann, sondern auch, wie ich mich fühle. Was bedeutet es für dich, für deine Identität, deine kulturelle Identität, dass du Koreanisch sprechen und verstehen kannst?
Ich glaube, für mich ist es die Sprache der Zugang, also die Möglichkeit zu haben, über die Sprache einen Zugang zu den Wurzeln meiner Eltern zu haben, dass ich die Möglichkeit habe, sie auch besser zu verstehen in der Ausdrucksweise zum Beispiel, weil öfters natürlich dadurch, dass meine Eltern nicht hier aufgewachsen sind, haben sie bestimmte Arten, etwas zu sagen, was im Deutschen vielleicht etwas komisch klingen würde oder vielleicht sogar ein bisschen harsch klingen würde. Aber wenn man es aus dem Sprachengebrauch, aus dem Koreanischen sich nochmal zurück übersetzt, es einfach auch Sinn ergibt. Also, dass man halt auch so seine Eltern besser verstehen kann durch diesen durch das Wissen oder die Kenntnis der Sprache, dass man trotz all dem die Fähigkeit oder die Möglichkeit hat, mit seiner Familie in Korea Kontakt zu halten, die ja auch mit einem verwandt sind. Und eigentlich merkt man halt auch, wenn man mit denen Zeit verbringt, das ist halt Familie. Also das ist halt Familie, dass vieles, wo man Ähnlichkeiten sieht, obwohl wir in verschiedenen Kontexten aufgewachsen sind, in verschiedenen Kulturbereichen oder Kulturumgebungen aufgewachsen sind, dass man doch Familie ist und die Ähnlichkeiten, vielleicht will man es auch einfach sehen und deshalb sieht, und man diesen Zugang zu der Familie sich beibehalten kann über die Sprache, dass man auch deren Raum und deren Umgebung besser verstehen kann, indem sie sich aufhalten durch die Sprache, dass man halt versteht, was sie an Nachrichten sehen oder was gerade die neueste K-Pop-Musik ist oder das neueste K-Drama mit dem coolen neuen Schauspieler.
Und was bedeutet das über die Familie hinaus, also bezogen auf die Community, die Anbindung und Zugehörigkeit? Wie würdest du das da sagen?
Also ich muss halt sagen, dass für Freunde, die ähnlich aufgewachsen sind, und wenn man sich mit denen trifft, also Freunde, die halt auch in Berlin aufgewachsen sind mit koreanischem Hintergrund, dass man manchmal auch auf die koreanische Sprache ausweicht, weil man halt besser ein Gefühl beschreiben kann. Und man halt auch weiß, dass die Person dieses Wort genauso also dieses selbe Gefühl hat und assoziiert wie einer selbst. Und man einfach so eine Art Sprachlosigkeit hat in der deutschen Sprache, um dieses exakte Gefühl abzubilden. Und man fühlt sich dadurch, dass man auf der Ebene kommunizieren kann, der Person natürlich noch mal ein Stück näher, dass man auch die Sicherheit hat, einfach gefühlt, dass man das so präzise beschreiben kann, seine Emotionen und Gefühle. Also es geht jetzt wirklich nicht um irgendwas Sachliches, wie der Tisch ist rund, sondern halt wirklich die Gefühlsebene ist halt, da ist man halt, macht Sprache, also für mich Sprache ist halt für die Gefühlsebene extrem wichtig einfach. Also meine emotionale Sprache ist einfach Koreanisch.
Daran anknüpfend, die vielleicht sehr subjektive Frage, was macht Sprache und Sprachfähigkeit für dich mit dem Gefühl der Zugehörigkeit?
Ich glaube, wenn ich Deutsch nicht akzentfrei sprechen könnte, würde ich mich weniger zugehörig fühlen zu Deutschland und zu Berlin. Einfach, um es mal anders aufzuziehen. Also abgesehen jetzt von der koreanischen Sprache, höre ich halt oft mit erstaunter Stimme, ach, Sie können ja sehr gut Deutsch reden. Und ich glaube halt, dass wenn meine deutsche Sprache oder mein deutsches Sprachniveau nicht auf dieser Höhe wäre, würde ich mich weniger zugehörig fühlen, weil ich dadurch mehr anecken würde in der Gesellschaft. Und zum anderen von der koreanischen Sprache her fühle ich mich, glaube ich, meiner Familie nochmal näher, als wenn ich nicht die Sprache sprechen würde.
Aus deiner Erfahrung bist du der Ansicht, dass deine Mehrsprachigkeit jetzt von Deutsch und Koreanisch in Deutschland, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft eine Anerkennung findet?
In einem Arbeitskontext glaube ich, dass Mehrsprachigkeit als etwas Positives anerkannt wird. Ja klar, also auf dem Arbeitsmarkt ist natürlich vorteilhaft, wenn man verschiedene Sprachen spricht. Im sozialen Kontext, im Schulbereich kommt es drauf an, würde ich sagen. Wenn ich mich erinnere, zum Beispiel eine Mitschülerin, die Italienisch sprechen konnte, fließend aufgrund ihrer Herkunft, hatte dadurch halt extreme Vorteile beim französischen Lateinunterricht. Und ich glaube, da hatte man dann auch einen Vorteil oder vielleicht hat es der Lehrer mehr wertgeschätzt. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen auch auf die Sprache an, die man zusätzlich noch sprechen kann. Wenn man zum Beispiel Englisch noch muttersprachlich mitgegeben bekommt, hat man da klar Anerkennung und einen Vorteil. Bei Koreanisch selbst, wo ich aufgewachsen bin, war das jetzt per se in meiner Kindheit und in meiner Jugend nicht etwas, was groß angesehen wurde oder als super Vorteil angesehen wurde. Trotz all dem erinnere ich mich gerne daran zurück, dass meine Mitschüler immer sehr interessiert und offen waren. Und ich ihnen teilweise das Alphabet, also die koreanische Sprache, ist nicht wie Chinesisch symbolbasiert, keine Piktogramme, sondern basierend auf einem Alphabet. Und oft musste ich deren Namen auf Koreanisch schreiben, was halt möglich war durch die Laute und die Buchstaben. Und oft waren sie auch daran interessiert, das Alphabet selbst zu lernen, um dann selbst schreiben zu können und selbst lesen zu können, auch wenn sie es nicht verstanden haben. Und da war auf jeden Fall das Interesse da von der von meiner Peer Group, von den Gleichaltrigen in meinem Alter. Und da habe ich selbst, da habe ich die Wertschätzung gespürt auf jeden Fall und die Neugier von meinen Mitschülern. Und jetzt im, nicht im Alter, aber in der jetzigen Zeit, im Sozialleben, spüre ich jetzt nicht unbedingt, dass es extrem wertgeschätzt wird, dass ich Koreanisch reden kann. Genau, sondern es geht dann eher um die deutsche Sprache und dadurch, dass es auch momentan, also es hat auch so ein bisschen abhängig davon, wo gerade der Trend ist. Und momentan ist es, oder seit ein paar Jahren ist halt K-Pop trendy und K-Dramas und koreanisch essen gehen und Korean Barbecue und es ist gerade cool, mit der koreanischen Kultur irgendwie involviert zu sein. Und dann wird es natürlich von dieser bestimmten spezifischen Gruppe wertgeschätzt, dass man halt koreanisch reden kann oder halt koreanisch isst. Aber das ist jetzt kein universelles, keine universelle Wertschätzung der deutschen Gesellschaft für Mehrsprachigkeit.
Voll gut. Ja. Also ich finde es super, dass du mit dir gesprochen hast, mit Sophia. Und ich glaube, sie hat sehr spannende Themen angesprochen, die wir jetzt auch mal so ein bisschen durchleuchten könnten. Und willst du mal kurz sagen, wie du Koreanisch gelernt hast?
Also meine Mama hat nicht so mit mir Koreanisch gesprochen. Ich glaube, so ein bisschen ihre Angst war, und das habe ich später dann auch von einigen gehört, dass ich Deutsch und Koreanisch miteinander mische und am Ende irgendwie beides nicht so gut kann. genau, mein Papa ist aus der Eifel, also hat natürlich mit mir Deutsch gesprochen und so bin ich halt aufgewachsen und sozialisiert. Also meine einzige und meine Erstsprache ist Deutsch und nicht Koreanisch. Und ich glaube, mit 5, 6 bin ich dann zur koreanischen Schule gegangen. Natürlich, wie viele KoreanerInnen, sind wir natürlich auch immer zur koreanischen Kirche gegangen. So, da habe ich auch einiges mitbekommen. Also ich habe viel von der Community und Kultur mitbekommen, aber dadurch, dass ich eben nicht oder kaum Koreanisch kann, war für mich immer dieses Gefühl, da ist eine Barriere im Zugang zur Community, zu den Wurzeln meiner Mutter, wo ich nicht weiterkomme und wo wo es dann auch Phasen gab, wo ich so ein bisschen, wo mir das gleichgültig war, wo ich mich von abgewendet habe, wo ich mich mit diesem, wie man es nennt, Migrationshintergrund einfach auch null identifiziert habe. Aber ich glaube, so mittlerweile habe ich da einen anderen Bezug zu. Ja, wie war das bei euch?
Ich finde es total interessant, jetzt von Sophia und von dir das zu hören, weil es bei mir ziemlich anders abging. Also meine Eltern sind ja beide aus Ghana und sprechen Chi. Das ist halt quasi die erste Sprache dort. Alle lernen das halt, eine Akan-Sprache. Es gibt sehr viele verschiedene Dialekte und auch tatsächlich andere Sprachen, aber das wird quasi als Verständigungssprache genommen, obwohl Englisch halt die Amtssprache ist. Und naja, bei uns war das eher so, dass mein Vater wollte, dass ich auf jeden Fall Deutsch lerne, weil er den Sinn einfach nicht verstanden hat, dahinter Chi zu lernen. Er meint halt, wir leben in Deutschland, wir werden hier groß werden und arbeiten und das ist besser, wenn wir Englisch lernen und Deutsch. Und deshalb hat er auch mit uns immer nur Deutsch gesprochen und heute noch weigert er sich, Chi mit uns zu sprechen, was ich ziemlich interessant finde. Aber der beherrscht es auch wirklich gut. Und meine Mutter kann zwar auch Deutsch auf jeden Fall, und das kann sie auch gut, aber sie hat halt, dadurch, dass sie halt einen Laden hat und einfach von der ghanaischen Community so umringt ist, tendiert sie dann einfach halt auf Chi zu sprechen. Und als ich sie gefragt habe, warum sie uns das nicht beigebracht hat, meinte sie halt, sie hat Chi mit uns gesprochen und meine drei älteren Geschwister haben das halt auch einfach adaptiert und nachgesprochen und ich halt nicht. Ich habe auch irgendwie als Einzige, glaube ich, erst mit 3 angefangen zu reden und das, was ich dann gesagt habe, war Deutsch. Das lag wohl daran, dass meine Geschwister eher auf Deutsch mit mir gesprochen haben, mein Vater auch. Ich bin in in einen deutschen Kindergarten gegangen, deutsche Schule. Also ich war eigentlich von der Sprache halt umringt. Und meine Familie, ich glaube, wir sind eine von wenigen, hat halt auch kaum Bezug zur ghanaischen Community. Sowas wie Sprachschulen haben wir hier nicht oder nicht, dass ich wüsste. Das heißt, der ganze Austausch und auch wirklich der Ort, wo man halt die Sprache lernen kann, sind Community-Veranstaltungen. Oder wenn man halt eben sonntags in die Kirche geht. Und das haben wir nicht gemacht. Und deshalb bin ich so rausgekommen. Aber ich verstehe die Sprache. Ich kann es also hundertprozentig. Bei manchen Dialekten habe ich dann wirklich Probleme, wenn es dann zu sehr vom Dialekt meiner Mama abweicht. Aber ich kann es aber nicht sprechen. Ja, Melis, wie war es bei dir?
Bei mir war es etwas ähnlich wie bei Sophia. Und zwar muss ich erstmal zur Kontextualisierung erklären. Also mein Vater ist stammt sozusagen von einer türkischen Einwandererin-Familie ab, ist aber hier in Deutschland zur Welt gekommen. Das heißt, er war schon irgendwie deutsch, europäisch sozialisiert. Meine Mama kam durch die Heirat sozusagen mit meinem Vater nach Deutschland und sprach deswegen eigentlich nur Türkisch und hat sich Deutsch selbst beigebracht. Und meine Mama war halt immer immens wichtig, dass wir halt Türkisch sprechen können und dass wir Türkisch auch erlernen. Deshalb fing sie relativ frühzeitig damit an, mit uns Türkisch zu sprechen, mit mir und mit meinen Geschwistern. Und meinem Vater war das auch so ein bisschen gleichgültig. Deshalb finde ich auch diese Rollenkonstellation total spannend in unseren Familien, ne? Da gibt es ja auch auf jeden Fall Parallelen zu. Ja, sie erzählt mir auch sehr, sehr gerne und oft, dass ich mit 1,5 Jahren, als ich in der Krippe war, im Kindergarten, dass sie halt mit mir Türkisch sprach, ich aber wiederum auf Deutsch geantwortet habe. Das nimmt sie als Beispiel, um zu zeigen halt, ich verstand auch alles. Und ich habe aber gerne, weil ich mich im Deutschen viel wohler gefühlt habe, auf Deutsch geantwortet. Wie ich die Sprache gelernt habe, war, ich habe Türkisch vor allem durch meine Mutter gelernt, durch meine Großeltern, also durch die Vielzahl an Telefonaten, die wir irgendwie in die Türkei getätigt haben und die Schulferien, die wir dann sozusagen in der Türkei verbracht haben. Ich bin zu keiner Schule gegangen, um die Sprache irgendwie zu erlernen. Ne? Also es ging eher so durch die Identität und das, was meine Mama uns auch vor allem beigebracht hat. Und ich kann es sprechen, aber ich bin darin nicht so sicher wie im Deutschen beispielsweise.
Wie ist es denn, also weil es ja unterschiedlich ist bei uns, was macht das denn bei euch mit eurer kulturellen Identität und der Frage von Zugehörigkeit und wie ich mich fühle?
Also mir ist jetzt erst bewusst geworden, als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, dass ich sehr lange mich einfach nicht mit der Kultur meiner Eltern, mit meiner eigenen Kultur so richtig auseinandergesetzt habe, sondern dann tatsächlich mit der Geschichte der Briten, weil das halt die erste Amtssprache war. Und das habe ich halt als erstes in der Schule gelernt. Ich war auch gut darin und ich beherrschte das. Das war also so meine Sprache, die auch zu Hause gesprochen wurde ab und an. Also viele Wörter konnte ich ja davor schon, weil meine Eltern halt auch auf Englisch mit uns gesprochen haben. Und mir war gar nicht bewusst, dass es halt irgendwie eine Geschichte gab in Ghana, bevor die Briten kamen. Und als ich dann angefangen habe, das zu checken und wie das halt mit der Sprache einfach zusammenhing, also wenn ich jetzt zum Beispiel Französisch zu Hause gelernt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich mit der französischen Geschichte auseinandergesetzt. Und das fand ich aber total interessant. Also wie Sprache halt einfach auch, wenn man nach Identität sucht, was das für ein ausschlaggebender Punkt sein kann. Und es war auch natürlich, also du hast ja auch immer eine gewisse Unsicherheit. Also ich bin heute noch immer so ein bisschen am Zweifeln, ob ich mich eigentlich jetzt zur ghanaischen Community halt zählen kann, wenn bei uns alles einfach anders läuft und meine kleine Schwester und ich beherrschen auch die Sprache nicht. Also da fragt man sich ja natürlich so, kann man sich jetzt dazu zählen oder nicht? Das Interesse kam dann auch wirklich spät bei mir, erst mich mit meiner Geschichte halt auseinanderzusetzen. Und zwar dann wirklich, als ich meinen ghanaischen Pass abgeben musste, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das war total merkwürdig, dass ich dann da angefangen habe, mich erst damit auseinanderzusetzen.
Wie ist es bei dir, Marcel?
Ja, ich habe ja schon gesagt, bei mir war dann schnell in der Kindheit dieses Gefühl, obwohl immer alle nett zu mir waren und auch immer so sich gefreut haben, wenn ich in der koreanischen Kirche war oder in der Schule. Aber was sich schnell bei mir eingestellt hat, ist dieses Gefühl, da nicht reinzugehören oder auch nicht, also aufgrund der eigenen Sprachlosigkeit auch dieses Gefühl zu haben, man ist da irgendwie dran gescheitert. Und dann war Koreanisch lernen, glaube ich, auch ganz schnell für mich Frustration. So, also weil ich einfach gemerkt habe, dass bei anderen das viel, also anders läuft, dass sie anders gestartet sind und ich da zum Teil, und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, mit Leuten in der Klasse sah, die aufs Interesse, also die weiß sind, in Deutschland sozialisiert, Koreanisch lernen, im Kurs sitzen neben mir, überhaupt keinen sozusagen biografischen Bezug zu Korea haben, sondern einfach, weil sie sich dafür interessieren und die zum Teil schneller gelernt haben als ich. So, und dann auf einmal in der fortgeschrittenen Klasse waren. Das war so, glaube ich, ganz schnell für mich früh der Punkt, wo ich dann eigentlich, ich glaube, innerlich immer mich zugehörig fühlen wollte, aber dann sozusagen aus so einer Trotzreaktion eher eine ganze Zeit lang gesagt habe, okay, ich will damit vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Ich fühle mich whatever, also Deutsch würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich fühle mich halt vor allem als Berliner und das war dann irgendwie meine Identifikation. Ja, und es gibt ja auch so richtig coole, auch koreanische Communities oder Vereine, die Hangarang zum Beispiel, die machen sehr viel in kultureller Verständigung oder treffen sich und kochen koreanisch, machen Partys und so, also auch ziemlich cool. Aber ich glaube, ich habe das immer so von der Seitenlinie beobachtet, so aufgrund dessen. Ja, insofern, also was jetzt auch Sophia sagt, ne, also diese Sprache als Zugang zu den Wurzeln ihrer Eltern, hat sie ja gesagt. Ich glaube, diese Verbindung war bei mir lange gekappt und Koreanisch lernen steht immer noch auf meiner irgendwie Lebens-To-Do-Liste, aber ob ich da jemals hinkomme, ich weiß es nicht.
Vielleicht ja doch.
Ja, vielleicht ja doch. Mal gucken. Wie siehst du das, Melis? Also Sprache als Zugang zu den Wurzeln meiner Eltern, hat Sophia gesagt. Bei euch ist es ja sehr ähnlich. Würdest du das auch so sagen?
Ich würde sogar sagen, dass das mein Zugang zu mir selbst auch ist, zu meiner Identität. Ich kann mich jetzt nicht zu einer dieser Kulturen irgendwie herreißen. Ich kann nicht sagen, dass ich Deutsch bin, weil ich sonst irgendwie einen Existenzraum oder mich selber, einen Teil von mir selber verheimlichen würde, sozusagen. Und ich glaube, das ist diese innere Zerrissenheit, die so einige Leute haben, die so, wie ich auch vielleicht groß geworden sind, ne, die irgendwie in beiden Sprachen auch ein Zuhause gefunden haben und sich da auch zu Hause fühlen. Ich finde es halt problematisch, dass man vor allem in unserer deutschen Gesellschaft immer sagt so, ja, was bist du denn? Ne? Also bist du deutsch oder bist du türkisch? Du musst dich entscheiden. Und man nimmt uns irgendwie die Existenzräume weg und sagt, du musst dich entscheiden, um zugehörig zu sein. Ne? Und wenn du irgendwie dazwischen, zwischen den Stühlen stehst, bist du halt nichts davon und vegetierst so ein bisschen vor dich hin. Und das ist halt immer so eine innere Zerrissenheit gewesen, die mir vor allem in meiner Pubertät sehr viel zu schaffen machte, weil als junger Mensch, glaube ich, vor allem, wenn du so nach Identität suchst, ist es erstens total schwer, sich irgendwie für eine Sache zu entscheiden. Das hat irgendwie auch dazu geführt, dass ich mich mehr irgendwie auch mit der türkischen Community und auch mit dieser türkischen Identität auseinandergesetzt habe. Sophia sagte ja irgendwie, dass während der Pubertät bei ihr das Interesse irgendwie an dem Koreanischen nachließ, also an der Sprache. Bei mir wäre es eher gegenteilig. Ne? Also ich habe versucht, wirklich den Zugang zur Community durch Freundinnen und so zu bekommen und habe es auch irgendwie total verschrien, weil ich eigentlich deutsch sein wollte, aber es nicht bin, weil man mir das halt nicht ansieht, ne? Hm. Also so auf der anderen Seite.
Ja. Ja, das ist auch so ein ständiger Widerspruch, ne? Also von der Außenwelt, von der Gesellschaft kriegt man immer wieder im Alltag, vielleicht damals auch in der Kita, von MitschülerInnen gespiegelt, dass man anders fremd ist oder irgendwo anders herkommt. Und man selber fühlt sich auch zum Teil gar nicht so. Also das, glaube ich, war auch in einem Teil des Interviews, der jetzt nicht mit drin ist, da sagt Sophia auch, dass sie irgendwann im Kindergarten das erste Mal aufgefallen ist. Und zwar am Tag, wo es die Kita-Fotos gab, dass sie anders aussieht. Dass alle anderen Kinder blond sind und sie hat halt schwarze Haare und sieht asiatisch aus oder wird asiatisch gelesen, hat sich selber asiatisch gelesen und erstmal so wirklich mitbekommen. Und diese Widersprüchlichkeit oder Zerrissenheit, ich glaube, das wird vor allem in der Pubertät, in der Kindheit ganz stark dann auch gefördert, wenn man sich selber irgendwie auch selber ja schon erstmal finden muss und Probleme mit sich zum Teil auch hat. Und bei mir zum Beispiel, dass ich eben nicht Koreanisch kann, aber ständig irgendwie, also immer wieder darauf hingewiesen werde, dass ich ja irgendwie Chinese bin oder, also ne, Zitat oder keine Ahnung, woanders herkomme, das ist immer wieder auch so ein Anlass, wo man sich dann schon mehr fragt, wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich eigentlich hin? Deswegen hat mir eigentlich total geholfen, glaube ich, in einem Bezirk wie Neukölln trotzdem noch aufgewachsen zu sein, wo Vielfalt auch kein Fremdwort ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man in einem Bezirk aufwächst, oder in einem Ort, der sozusagen nicht so vielfältig ist. Ich glaube, das kann dann noch mal mehr sein. Aber so Stichwort innere Zerrissenheit war bei mir auch ganz doll dadurch.
Ich finde es gerade so interessant, weil das Ding ist so, wir sind ja wir beide, Marcel, du und ich, sind ja in Südneukölln groß geworden.
Ja. Also für alle, die nicht in Berlin sind, Südneukölln, müssen wir noch ein paar Sätze zu sagen, ne?
Ja, ne, es ist halt dann doch nochmal homogener vor 20, 30 Jahren gewesen, von der Zusammensetzung der Gesellschaft einfach. Nordneukölln war ja quasi bekannt für eine Gegend, wo halt ganz viele Menschen mit verschiedenen Migrationshintergründen leben. Und in Südneukölln sah es halt anders aus. Da ist man halt dann doch nochmal ein bisschen aufgefallen, wenn man halt anders aussah als der in Anführungszeichen Bio-Deutsche. Und ich fand es halt ziemlich interessant, weil mein Bruder und ich waren damals in der Schule eine der einzigen schwarzen Kinder. Und ich glaube, wir waren halt die einzigen. Und wenn man halt so nach Identität sucht, und das war bei meinem Bruder so ganz krass, der hat sich halt dann zu der größten Minderheitscommunity quasi halt hinzugezählt. Was super cool war, finde ich, weil ich habe echt viele neue Wörter halt gelernt, ne? Und da ging es auch wieder über Sprache. Also indem er zum Beispiel türkische Sätze oder arabische Sätze oder wie auch immer halt gelernt hat, hat er irgendwie Zugang in die Community halt gefunden in der Grundschule. Und ja, ich weiß nicht. Also es ist halt aufgefallen, dass man nicht dazu gehört. Und wie gesagt, das ist dann wieder dieser Moment, wo du eine Minderheit in der Minderheit bist. Du hast halt irgendwie nicht irgendwie noch so 2, 3 andere Leute, die in deiner Klasse sind und irgendwie zur gleichen Community gehören, sondern du arbeitest dann erstmal mit, okay, sieht denn jetzt nicht deutsch aus? Was ja auch super ein Vorurteil ist. Ich meine, letztendlich waren wir eigentlich wir waren alle in Berlin geboren, glaube ich. Oder zumindest in Deutschland. Und trotzdem orientiert man sich danach. Dann ging es irgendwie an meiner Oberschule weiter mit, okay, wir haben jetzt 3 schwarze Leute. Das heißt, eigentlich müsste ich mich ja mit dem verstehen. Aber das war halt überhaupt nicht so, weil jeder natürlich mit der Identitätssuche anders umgegangen ist. Das heißt, dass wenn ich zum Beispiel Kontakt gesucht habe, weil es das erste Mal war, dass ich halt irgendwie an einer Schule war mit schwarzen Menschen, die haben halt Abstand gesucht, weil die wollten nicht darüber identifiziert werden. Von wegen, ich muss nicht mit dir befreundet sein, weil ich schwarz bin, was ich total verstehe. Die Phase hatte ich auch, aber es ist halt einfach super interessant, wie das dann halt so abgelaufen ist mit innerer Zerrissenheit. Dann habe ich auch über Sprache angefangen, die meinigen halt, sage ich jetzt mal, zu identifizieren. Wenn ich irgendwo Ski gehört habe, weiß ich irgendwie, oh okay, du und ich. Ja.
Ich finde, du sprichst einen sehr spannenden Punkt an, und zwar, dass man... Also, was uns eint, ist ja die deutsche Sprache. Aber unser Äußeres spricht Bände darüber, dass wir vielleicht nicht deutsch sind oder nicht weiß sind. Und das ist sozusagen dann der Grund, weshalb wir nach Identität suchen, weshalb wir sozusagen nach Anschluss suchen und Zugehörigkeit bei anderen Leuten, die vielleicht ähnlich aussehen wie wir. Ich glaube, das ist vielleicht das Problem, ne? Also, dass die deutsche Sprache allein und dass man sich da irgendwie auch beheimatet fühlt, reicht nicht aus, um Zugehörigkeit zu haben, weil ja immer der äußerliche Faktor mit einherspielt.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, bei mir individuell wäre meine Umgebung, also ich bin 88 geboren, so in den 90ern aufgewachsen, wäre meine Umgebung oder wären bestimmte Schlüsselmomente immer wieder nicht aufgetreten und hätte ich das Gefühl gehabt, egal wie ich bin, ich gehöre dazu. Ich glaube, dann hätte ich mich auch nicht so zerrissen gefühlt. Dann hätte ich auch gar nicht so dieses Gefühl gehabt, oder die Frage, wo gehöre ich hin? Deswegen glaube ich, gesellschaftlich ist das absolut richtig und ist dann eher so die Fragestellung, wie kriegen wir das hin, dass wir als Gesellschaft insgesamt, also weniger verlangen vielleicht, wenn du herkommst, musst du genau so sein und dann akzeptieren wir dich, sondern erstmal so ein Grundkonsens, alle, die hier sind, gehören dazu. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass man nicht über Probleme reden sollte oder auch gesellschaftliche Probleme, die in so einer migrantischen oder dann zukünftigen postmigrantischen Gesellschaft auftreten. Natürlich muss man darüber reden. So, denn in jeder Gesellschaft muss man über Probleme reden und auch die Politik muss dann handeln und gesellschaftlich muss unterstützt werden. Das ist ganz klar. Es geht jetzt nicht um so einen romantischen die Kulti-Begriff, um das auch ganz klar zu sagen. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht hin, ist ja nicht nur ein Gefühl, was aus einem herauskommt, sondern es beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und ich glaube, dass wenn wir so eine Stärke als Gesellschaft wollen, die vielfältig ist, dann muss es in alle Richtungen erstmal Akzeptanz geben. Ich für mich persönlich habe das gefunden in dem Begriff, ich bin Berliner, weil so für mich war klar, die Stadt ist so vielfältig, hier gehört jeder zu und so, das war dann irgendwie mein Rettungsanker und das hat dann irgendwie auch alles, das hat dann erstmal gereicht, um über so eine Identitätskrise hinaus oder hinauszuwachsen, so an dem Punkt. Ich bin dann mittlerweile weiter, also ich finde auch andere Städte cool. Berlin ist immer noch ganz weit oben, aber trotzdem, so jeder braucht ja irgendeinen Ankerpunkt in seinem Leben.
Voll. Also bei mir war es ja auch so, dass als ich so nach Identität gesucht habe, habe ich auch immer versucht, durch Sprache, vor allem durch die deutsche Sprache, mich als der gute Mensch mit Migrationshintergrund darzustellen und auch zu zeigen so, hey, ich bin eigentlich super deutsch, ne, nehmt mich mal bitte an oder akzeptiert mich, weshalb ich sozusagen auch immer meine Herkunft ein bisschen versteckt habe, verheimlicht habe, dass ich gesagt habe, hey, ich komme nicht aus dem Wedding, weil der Wedding ist ein alter ArbeiterInnenbezirk, wo halt ganz viele Kulturen auch sozusagen beheimatet sind. Aktuell ist es leider auch so, dass da halt sehr viel, ja, dass es da sehr viele Hartz-IV-BezieherInnen oder Kinderarmut gibt auch unter anderem. Ne? Und das wirft sozusagen Schatten auf deine Identität, wenn du sagst, du seist Weddingerin.
Ja, auch vorurteilsbehaftet.
Absolut, so, genau. Ja. Aber ich bin mit mir so im Reinen, dass ich halt jetzt sagen kann, statt irgendwie, ich bin Berlinerin, ganz klar sagen kann, ich bin Weddingerin, so, ne? Weil ich irgendwie auch stolz auf meine Herkunft bin.
Ich wollte jetzt eigentlich nochmal darauf eingehen, dass Sophia meinte, dass, also da war quasi so eine Basis zur Sprache teilweise schon dadurch, dass sie das Alphabet halt gelernt hatte und das anderen vermitteln konnte. Und ich finde diesen Unterschied immer so genial, weil ich glaube, mein Problem mit der Sprache meiner Mutter, meiner Eltern, war dann auch wirklich, dass ich halt nichts Schriftliches hatte. Genau, also ich hatte eben keine Märchenbücher irgendwie auf Englisch, Französisch. Es gab ja auch schon Bücher auf Türkisch irgendwie mit Sagen. Ich hatte halt wirklich nur diese ganzen mündlichen Überlieferungen quasi meiner Eltern. Und das anderen dann zu vermitteln oder zu erklären, ist dann auch schwierig, vor allem weil Kinder einfach noch gar keine Ahnung haben, wie Sprache eigentlich funktioniert. Und na, ich finde es sehr, sehr lustig, dass ich zum Beispiel über Märchen ganz krass mit meiner Sprache immer noch bonde, weil das so wirklich ein Moment war, wo mein Vater auch Chi mit mir gesprochen hat. Also wenn ich dann irgendwie ins Bett gegangen bin, meinte ich so, okay, noch eine Anansi-Geschichte. Und Anansi ist halt ein Spinnengott quasi in Ghana. Und da mache ich zum Beispiel auch Unterscheidungen. Also Sophia meinte auch, dass sie die koreanische Sprache benutzt, um ihre Gefühle besser auszudrücken. Und ich benutze Chi eigentlich nur, wenn ich extrem sauer bin zum Beispiel. Und manche Sachen sich einfach zu harsch anhören auf Deutsch. Oder wenn ich halt irgendwie zwischen Spinne und Anansi halt aufteile. Ich hasse Spinnen. Aber Anansi ist so wirklich mein Held.
Ja, bei mir ist es, also ich, obwohl ich kein Koreanisch kann, es gibt so natürlich ein paar Begriffe oder ich habe, glaube ich, auch so meinen passiven Wortschatz, ist schon was da auf jeden Fall, weil Sophia auch meint, ihre emotionale Sprache ist Koreanisch. Im Koreanischen ist so, dass man bestimmte Gefühle oder Gefühlsäußerungen, da gibt es halt bestimmte Begriffe für und die haben nicht unbedingt einen inhaltliche Bedeutung. Also zum Beispiel so, Aigu, so sagst du, so wie es auch klingt, so ein bisschen, wenn es gerade belastend ist oder wenn was Anstrengendes ist, aber auch wenn etwas Schönes passiert oder so ein bisschen, wenn du verwunderlich bist in verschiedenen Situationen, und das mache ich ganz automatisch so. Das ist ganz tief drin und mir würde nicht mal, also mir rutscht auch manchmal so in so ganz normalen Situationen raus, wo jetzt keine Leute sind, die irgendwie das verstehen. So, wenn ich darüber nachdenke, fallen mir viele Wörter ein, die ich so eigentlich dann doch benutze, so, die für mich einfach auf so einer ganz tiefgehenden emotionalen Ebene drin sind.
Ich würde auch ganz klar sagen, dass das Türkische meine emotionale Sprache ist, die Sprache, wo ich auch so ein bisschen verletzlich bin, ne? Also wo ich Wut, Unmut äußern kann, wo ich aber auch traurig sein kann oder Melancholie leben kann, die ich auch sonst nicht im Deutschen ausdrücken kann. Und das sehe ich halt sehr, sehr ähnlich wie Sophia. Und ich glaube, sie hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Wie empfindet ihr Deutsch? Oder wie würdet ihr die Sprache Deutsch für euch selbst definieren? In Schlagwörtern vielleicht?
Ja, für mich ist es gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich bin ja Deutschlehrer.
Jetzt kommt alles auf den Tisch.
Ich habe Germanistik studiert und Geschichte und deswegen glaube ich, für mich ist da so viel verwoben mit Deutsch, also alleine beruflich und professionell. Ich glaube, wenn ich aber sozusagen an die Zeit davor denke oder auch die Frage, warum habe ich mich überhaupt entschieden, Deutsch zu studieren? Ich habe mich auch sehr interessiert für Englisch oder Biologie, aber am Ende war es dann Deutsch und Geschichte und ich glaube, deswegen lässt sich die Frage für mich schon so beantworten, auch wenn ich mich nicht zwingend Deutsch fühle. Ich kann mit diesem Satz nicht so viel anfangen tatsächlich. Er fühlt sich für mich komisch an, ist sozusagen die deutsche Sprache, aber etwas, womit ich mich total, also nicht identifiziere, aber was ich für mich total angenommen habe als etwas, wo ich mich ausdrücke, wo ich mich wo ich vorankomme als Werkzeug, aber auch, wie ich mich präsentiere. Also die Frage, das hast du angesprochen, ne? Mhm. Man will ja irgendwie über Vorurteile hinaus möglichst positiv wirken und vorankommen. Und ich glaube, das hat für mich auch immer so einen Antrieb gegeben, so, dann bin ich auch gut in der deutschen Sprache. So, und ich bin da nicht angreifbar, sondern ich forme die Sprache und damit forme ich, wie ich wahrgenommen werde. Ich glaube, das ist zum Teil eine Illusion. Aber deswegen würde ich schon sagen, dass Deutsch ist mir, also die deutsche Sprache ist mir von meiner Identität her nicht wegzudenken.
Ja, bei mir ist das irgendwie nochmal anders. Also klar, Deutsch ist halt meine Muttersprache, die Sprache, die ich gelernt habe als allererstes und in der ich mich die meiste Zeit auch verständige. Aber Deutsch hat für mich irgendwie, mit der Sprache gewinne ich Argumente. Und das ist auch was, was meine Eltern halt immer wieder sagen. Also dadurch, dass sie halt einfach mein Vater, der kann super Deutsch, aber drückt sich halt irgendwie im Inhaltlichen noch so auf Ski wieder. Und da ist alles so quasi passiv. Also er sagt nicht direkt, ich bin sehr traurig, sondern er macht da irgendwie was Poetisches draus. Und meine Mutter ist da genauso. Und das ist allgemeine, also eine Sprache, die ist ganz anders. Und ich komme dann hier irgendwie mit Fakt 1, Fakt 2. Und dann sind die halt irgendwie total perplex. So, weißt du, weil das hört sich auch total arsch an. Und meine Eltern haben sich auch beschwert. Also entweder kommt von meinem Vater, von wegen, ich verstehe dich nicht, du sprichst wie ein Papagei. Und es ist einfach nur, dass er, wenn ich zu schnell spreche, kann er die Wörter nicht auseinanderhangeln quasi. Und meine Mutter, für sie hört sich einfach total aggressiv an. Und das ist auch wirklich, ich merke, ich spreche dann wirklich Hochdeutsch und so ganz krass, ohne jetzt Slang oder sowas, wenn ich Argumente gewinnen will. Das ist für mich so die Gewinnersprache, in Anführungszeichen. Aber wenn es zum Beispiel um Emotionen geht, da weiche ich jetzt immer mehr auf Englisch aus.
Also bei mir ist das Deutsche so ein bisschen, ich finde, das lastet sehr schwer auf meinen Schultern, weil ich im Deutschen einen sehr hohen Anspruch an mich habe. Ja. Ich fühle mich im Deutschen sehr, sehr wohl und das ist die Sprache, in der ich mich ausdrücken kann, in der ich mich aber auch sehr oft rechtfertigen muss und in der ich auch sehr viele Kämpfe ausfechte, sowohl mit mir als auch mit anderen Leuten. Und klar ist sie geradlinig. Ich habe durch sie und indem ich oder wie ich sie forme, kann ich Dinge ausdrücken, auch in unterschiedlichen Tonlagen, wie Cindy das gerade gesagt hat, auf eine geradlinige Art und Weise. Aber sie hat auch viel mit Last zu tun, weil der Anspruch sehr, sehr hoch ist, den ich ihr gegenüber habe.
Ich finde das voll interessant mit der Last, weil ich das halt überhaupt nicht so empfinde. Also ich habe das, als ich an der Uni angefangen habe, so empfunden, weil ich dachte, dass da halt jeder perfekt Hochdeutsch sprechen muss, um irgendwie mitzumachen und anerkannt zu werden. Hm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte eine schwierige Phase und da dachte ich mir so, okay, weißt du was, ich bin hier. Ich sitze im gleichen Saal wie irgendwie meine bayerischen 1-0er-Leute. und die verstehen mich auch, wenn ich halt eben mal Artikel verwechsel oder wie auch immer. Ja. Und dann dachte ich auch immer so, hey, du hattest Französisch, Englisch, Chi kannst du halbwegs und Deutsch. Also mir ist es relativ egal eigentlich, so was für Ansprüche andere haben. Und dadurch, dass ich die Ansprüche von anderen Menschen halt irgendwie von mir abweise, sind bei mir die Ansprüche auch gesunken.
Bei mir ist es eher wie bei Meles, würde ich sagen. Ich ich denke mal an so ein Rilke-Gedicht. Oh Gott. Ja, sorry, Deutschlehrer.
Nein, so
aber
schön.
Es gibt da.
No.
Ich glaube, das Gedicht ist, ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Mhm. Also auf jeden Fall ist da ein Vers in dem Gedicht, sie sprechen alles so deutlich aus. Und er bezieht es auf die Menschen insgesamt, aber ich habe es immer so sehr bezogen auf, ja, ich glaube auf Menschen, die hier geboren sind und irgendwie eine Zuwanderungsgeschichte haben und ich kann mich so sehr, ich fühle das so, weil ich das Gefühl habe, ich spreche alles so deutlich aus, weil ich mich nicht angreifbar machen will. Ich hasse es in Tweets oder in Posts irgendwelche Rechtschreibfehler zu machen, weil ich denke, nee, das darfst du dir nicht leisten, weil was denken die denn? So abgesehen davon, dass ich Deutschlehrer bin, aber es ist einfach so, nein, ich muss dann eine gewisse Perfektion haben. So, und ich spreche Dinge deutlich aus und ich das war mir lange wichtig und weit vor der Zeit, als ich mich dazu entschieden habe, Lehrer zu werden, wo man ja eh nochmal Sprachvorbild ist, wo das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dieses, man muss da wirklich gründlich drin sein und dann hat man eine Chance, anerkannt zu werden und eine Chance, weiterzukommen und wird nicht komisch angeschaut. Also es hat ja auch Sophia gesagt, ne, also zur Frage Zugehörigkeit, dass sie gesagt hat, wenn ich Deutsch nicht akzentfrei sprechen könnte, würde ich mich weniger zugehörig fühlen. Und ich glaube, man kann den Satz so lesen, dass es aus sich heraus, also aus sie heraus sich so anfühlt, aber ich glaube da auch wieder der Bezug zur Gesellschaft. Also in was für einer Gesellschaft fühlt man sich denn so? Also warum kann es nicht so sein, dass wenn jemand sich bemüht, Deutsch zu lernen und Deutsch eben noch nicht akzentfrei kann und manche, wenn sie erst mit 40, 50 Jahren herkommen, dann werden sie vielleicht niemals Deutsch akzentfrei reden. Da übrigens, witzige Geschichte, ich wurde irgendwann darauf hingewiesen, ich glaube, da war ich so 13, 14, da hat ein Kumpel bei mir angerufen zu Hause, meine Mutter ist rangegangen und dann hat er mir irgendwann ein paar Tage später gesagt, deine Mama hatte echt einen Akzent. Aber mir ist nie aufgefallen. Ich dachte so, wie meine Mutter spricht, ist Deutsch. So, das, aber sie kann total gut Deutsch. Also es ist wirklich, sie kann fließend Deutsch sprechen, lesen, alles. Aber natürlich ist die Färbung, die Sprachfärbung mit drin. Aber ich habe das nie wahrgenommen, nie.
Was aber super ist.
Ja.
Das ist echt super, einfach weil wir in Berlin einfach so viele Menschen auch haben, die halt einfach Akzente, Dialekte, wie auch immer haben. Und ich verstehe immer alle Eltern, egal woher sie sind. So, während meine Leute, die halt irgendwie nur mit einer Sprache aufgewachsen sind und vielleicht auch noch mit Hochdeutsch, die strugglen super krass, da irgendwie halt zu verstehen, was meine Mama manchmal sagt oder so. Meine Mutter ist dann immer nur so, also es sind immer drei Standardfragen und denen sage ich, also die kann ich denen halt davor schon sagen. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Eltern? Willst du essen? Fertig.
Nein, so. Kommt mir alles etwas bekannt vor. Genau. Also ich glaube, das Problem vor allem in der deutschen Sprache ist, dass sie so sehr, also dass die Rahmen sehr festgefahren sind. Also du kannst die Sprache, also ich stelle mir oft die Frage, habe ich Deutsch eigentlich nur so angeeignet, wie ich will, dass mich die Leute sehen? Oder spreche ich Deutsch und dehne ich Deutsch so, um mich selber besser artikulieren zu können und so zeigen zu können, dass es vielleicht auch andere Facetten vom Deutsch sprechen gibt. Und ich muss mich leider auch sehr oft ertappen und da ist halt dieses Gesellschaftliche auch total, also schwingt da auch immer so mit. Ich glaube, Sprache macht auch sehr viel und spiegelt genau das, was in der Gesellschaft halt so passiert, ne, und was die Anforderungen sind. Das hast du ja auch, Marcel, sehr, sehr gut dargestellt. Und hätten wir im Deutschen, also wäre die deutsche Sprache zulässiger, hätte sie akzeptiert, dass es sozusagen Leute gibt, die mehrsprachig aufgewachsen sind, die groß geworden sind, wodurch sich dann vielleicht auch die deutsche Sprache weiterentwickelt hat oder mitentwickelt hätte, dann hätten wir, glaube ich, auch, also würde es uns vielleicht auch besser gelingen, uns in irgendeiner Weise auch dem viel zugehöriger zu fühlen. Ja, also ich glaube, das Spannende ist ja auch, halt auch, was Sophia sagte, das mit dieser Mehrsprachigkeit. Ne? Wie sehr wird Mehrsprachigkeit akzeptiert oder gibt es dort Unterschiede? Was ist deine Auffassung, Cindy? Wie stehst du dazu?
Also vor allem mit Eltern, die aus Afrika stammen, war das am Anfang von vielen verschiedenen Leuten, da kommt wieder dieses, du gehörst zu einer Minderheit, in der Minderheit, dass man sich lustig gemacht hat, obwohl die heute immer noch Leute gar keine Ahnung haben, wie Sprache eigentlich in Ghana zum Beispiel funktioniert. Also da kamen dann Sachen wie, also Rassismus wurde halt irgendwie darüber immer wieder weitergegeben. So von wegen, okay, ihr habt ja diese komischen Klickgeräusche und ich dachte mir so, I wish, aber die haben wir nicht. Es ist halt eine semitische Sprache, die wir haben. Nicht wirklich ganz semitisch, halb semitisch, sagen wir mal so. Es hat einen semitischen Abstamm, eine Abstammung.
Kannst du kurz erklären, was semitisch ist?
Oh, Jesus Christ. ja, es ist halt, also Hebräisch und Arabisch sind perfekte Beispiele für semitischen Sprachen. Das ist das zum Beispiel, dass Vokale an sich nicht im Alphabet existieren, aber die werden dann irgendwie durch Punkte oder andere Zeichen quasi da gezeigt. Man weiß halt, wann man die einbringen muss. Und es ist fließend, sagen wir so. Und in auf Chi ist es auch ziemlich so. Da gibt es halt keine Klickgeräusche oder ganz viele Gs hintereinander. So diese ganzen Vorurteile, die Leute halt haben. Ich weiß halt, dass afrikanische Sprachen an sich nicht wirklich angesehen sind in der Gesellschaft. Deshalb werfe ich Menschen, die mir dann damit kommen, umso mehr ziemlich krasse Beleidigungen an den Kopf, die sie ja nicht verstehen können. Und dann sage ich so, hast du ein Klickgeräusch gehört? Nein? Okay. Also, da hast du die Antwort. Und bei dir, Marcel?
Also, Ich glaube nicht, dass wir in einem gesellschaftlichen Punkt sind, wo Mehrsprachigkeit, also man weiß, es gibt viele Sprachen, so, aber Mehrsprachigkeit als so Teil eines gesellschaftlichen Selbstverständnisses, so vielleicht auch in anderen Ländern, wo das irgendwie anders durch die Geschichte, die Gesellschaft zusammengesetzt ist, das haben wir nicht, glaube ich. So, und ich glaube, am Anfang vielleicht, als sozusagen die ersten, also jetzt im 20. Jahrhundert, als jetzt die Einwanderer aus der Türkei oder aus Griechenland oder auch aus Korea über Anwerbeabkommen herkamen, da waren sie halt Arbeitskraft und wurden aber so ein bisschen sich selbst überlassen. Also da hat man sich nicht groß drum gekümmert. Dann, glaube ich, gab es eine lange Zeit und immer wieder Debatten darüber, dass ja Deutsch so wichtig ist, was ja stimmt. Aber diese kritische Grundhaltung den Eltern gegenüber, sprecht gefälligst Deutsch mit euren Kindern und hört auf, euch zu isolieren, was ja auch an dem Punkt vielleicht ein ungerechtfertigter Vorwurf ist. Und jetzt so langsam, glaube ich, sind wir vielleicht an einem Punkt, wo wir darüber erst sprechen. Also was bedeutet Mehrsprachigkeit für uns, für die Gesellschaft und wie kann es auch eine Stärke sein? Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo Mehrsprachigkeit wirklich gesellschaftlich irgendwie ein Selbstverständnis darstellt bei uns. Sophia sagt ja auch, also ist als erstes eingegangen bei der Frage auf, was gibt einen beruflichen Vorteil oder in der Schule einen Vorteil? Ich glaube, so sehen wir gerade Sprachen. So sehr funktionell, sehr aus einer Muttersprachenperspektive, die man perfekt beherrscht, aber gar nicht aus so einer gesellschaftlichen. Und das ist nicht nur okay, dass es verschiedene Sprachen gibt, sondern toll, dass es verschiedene Sprachen gibt. Ich glaube, da sind andere Länder zum Teil weiter als wir.
Das sehe ich genauso wie du, Marcel, denn ich kann mich an so Begebenheiten erinnern, auf dem Schulhof, in der Pause, wo uns halt strikt verboten wurde, Türkisch zu sprechen, weil das halt ja eine Sprache war, die auf dem Schulhof nicht anerkannt wurde. Wäre es aber irgendwie Französisch oder Englisch gewesen, glaube ich eher, wäre das eher akzeptiert worden. Mhm. Ne? Und ich finde den Punkt auch sehr, sehr spannend. Ne? Also das, auch was du gesagt hast, muss Nutzen dahinter stehen, eine Sprache zu können. Und das sind halt diese Sprachen, die sich halt einfach gut machen, die nur zu Prestigezwecken auch so genutzt werden. Ich hatte deswegen auch sehr oft mit mir gehadert, ob ich wirklich angeben soll, dass ich Türkisch kann. Ne? Hab das sonst immer schön überspielt und es wurde eigentlich auch nie abgefragt. Weil man hat sich geschämt, irgendwie Türkisch sprechen zu können.
Aber gibst du es bei einer Bewerbung in deinem Lebenslauf an?
Jetzt auf jeden Fall. Mhm. Also früher, also in der Schulzeit, habe ich mich echt nicht getraut, das auch irgendwie so zu präsentieren, weil das ja immer mit Stigmatern zu tun hatte. Ne? Also yeah. Du kannst Türkisch, aber das wird nicht so anerkannt. Ja.
Ja, also wir hatten ja auch, ist gar nicht so lange her, oder auch, es kommen ja so eine Debatten, kommen ja auch immer wieder, diese aus der Politik, aus vielen Parteien tatsächlich dieses Sprecht Deutsch mit euren Kindern, so adressiert an die Einwanderereltern. Und das klingt erstmal vielleicht auch für alle, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen, sinnvoll. Und natürlich haben wir alle irgendwie das Interesse, würde ich jetzt auch sagen, dass sozusagen Menschen, die hier sind, sozusagen gut in der deutschen Sprache sich ausdrücken können, damit sie dann auch die gleichen Chancen haben wie alle anderen. Aber aus einer sprachwissenschaftlichen Sicht macht dieser Satz keinen Sinn. Aus einer sprachwissenschaftlichen Sicht ist es so, dass wenn man die Erstsprache gut gelernt hat, gut kann, dann ist man sozusagen viel befähigter, eine Zweitsprache zu lernen. Und das heißt im Umkehrschluss, sagt den Eltern nicht, sie sollen in einer Zweitsprache mit dem Kind nur ausschließlich reden, sondern eigentlich ist es richtig, dass Eltern erstmal mit sozusagen ihrer Erstsprache das, was sie sozusagen Muttersprachenniveau können, dass sie die Sprache vermitteln. Und dann ist es sozusagen natürlich durch den Zweitspracherwerb, es ist besser fürs Kind in der Regel dann Deutsch als Zweitsprache zu lernen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo ich so einen anderen Werdegang habe, weil bei mir war es genauso erstmal Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und mein Papa ist ja auch sozusagen, der ist ja in Anführungsstrichen Bio-Deutscher, deswegen war das jetzt nicht so das Problem. Aber in Schweden zum Beispiel, da gab es, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, die Hemspraxreform 1975. Und der Punkt ist der, dass es in Schweden gesetzlich verbrieftes Recht ist, dass man zweitsprachig erzogen werden kann, wenn man es möchte. Das heißt, man kann, wenn man möchte, seine Herkunftssprache auch sozusagen in Wort und Schrift vermittelt bekommen. Und das gibt es in verschiedenen Modellen, also entweder in der Schule oder außerhalb der Schule oder was auch spannend ist, wenn es innerhalb der Schule ist, dass die Hälfte aus der jeweiligen Community kommen und die andere Hälfte aber nicht. Sodass, und da sind wir bei diesem Punkt gesellschaftlich anerkannte Mehrsprachigkeit. Das heißt, auf einmal lernen das SchülerInnen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben, sich aber dafür interessieren und jetzt unbedingt Koreanisch lernen wollen, was ja eher zum Beispiel ein Trend ist, um die K-Pop-Lieder besser zu verstehen. Mhm. Also sowas, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. So, dass wir sagen, okay, wir wollen Mehrsprachigkeit fördern.
Die Frage ist ja, wie wir dorthin kommen, oder?
Also die Gesellschaft muss ja einfach offener dafür werden. Kindergarten, Schule, also überall, wo vor allem auch der erste Punkt ist, wo Kinder dann irgendwie aufeinandertreffen, sollte da auf jeden Fall mehr darin tun. Weil, Melis, du hast ja vorhin erzählt, dass ja einfach eine Zweitsprache auch so krass mit Stigmata halt besetzt ist. Und ich weiß noch, dass eine meiner Lieblingslehrerinnen, definitiv nicht, Sarkasmus aufgepasst, damals jedes Mal, ich war halt eine echt gute Schülerin in Deutsch und irgendwann kam halt eine Phase, da habe ich Fünfen geschrieben, weil ich aber das Format Aufsätze zu schreiben nicht wirklich verstanden habe. Und zusammen mit anderen, die wirklich ein bisschen Probleme im Deutschen hatten, kam dann immer irgendwie Aussagen von der Lehrerin, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie ihr zu Hause versucht, Hausaufgaben zu machen und eure Mutter brüllt dann einer anderen Sprache und nebenbei läuft noch der Fernseher, irgendein ausländischer Kanal, so nach dem Motto. Und ich saß da so und dachte mir so, first of all, meine Eltern arbeiten beide, okay? Ich habe meine Geschwister, die nur auf Deutsch mit mir sprechen, halt da. Und ja, CNN lief. Sorry, dass wir Nachrichten auf Englisch gucken. Aber sie hatte natürlich ein ganz anderes Bild einfach von Zweitsprachen drin. Und wenn man halt mit sowas beladen wird, dann möchten Kinder halt eben auch nicht diese ihre Zweitsprache lernen. Und man denkt, das ist was Negatives. Und das wäre, glaube ich, so das Erste, was einfach passieren muss, dass Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen, wie auch immer, Kindern vermitteln, dass es super schön ist, eine zweite Sprache auch zu lernen und mehrsprachig aufzuwachsen.
Weil du gerade Schule ansprichst, also natürlich gibt es immer mehr und das ist auch super von der Senatsverwaltung zum Beispiel auch Elternbriefe in verschiedenen Sprachen. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, so institutionell. Aber zum Beispiel haben wir auch an der Schule also alles, was wir sozusagen an Elternbriefen rausgeben, ist erstmal natürlich auf Deutsch. So, und wir haben, also oft übernehmen halt die Schülerinnen und Schüler, also die Kinder, die Aufgabe, das zu übersetzen oder Stadtteilmütter gibt es ja mittlerweile. Also da gibt es ja mittlerweile schon viele Hilfesysteme, aber trotzdem sind wir da noch nicht so weit. Also ich habe zum Beispiel einen Schüler in meiner Klasse, ich habe eine 9. Klasse, ist jetzt nach dem Sommer eine 10. Klasse, wie die Zeit vergeht. Und auf jeden Fall habe ich da mal weil die Mutter kein Deutsch kann, sondern nur Türkisch, einen Vordruck einer Entschuldigung, wenn er denn mal fehlt, auf Türkisch ihr gegeben, wo sie nur die Lücken ausfüllen muss. Und ich weiß dann ja trotzdem, wenn dieser Zettel kommt, was ist das für eine Information, wann ist der Schüler krank gewesen und so weiter. Aber ja, ich musste das individuell machen. Also es gibt es sowas nicht irgendwie in der Struktur. Und dann ist da auch immer so ein bisschen der Vorwurf, der sich dann so ungerechterweise auch an die Kinder dann oft richtet. Warum ist das zu Hause so? So, als ob das Kind irgendwas dafür kann. Und ja, deswegen, also ich finde dieses Modell zum Beispiel in Schweden so spannend. Also ich frage mich, als ich das erste Mal davon gehört habe, was hätte das mit meinem Gefühl von Zugehörigkeit und Identität gemacht, wenn ich Koreanisch in der Schule gelernt hätte oder wenn irgendwie der Staat gesagt hätte, hey, du sollst Koreanisch lernen und wir unterstützen dich darin. Ich meine, ich war ja trotzdem in einer koreanischen Schule, aber das war, weil meine Mutter das wollte. So, das ist einfach, ich glaube, dass gesellschaftlich das ein irre Schritt nach vorne wäre. Wenn das staatlich das Gefühl entsteht, das ist eine Stärke und Vielfalt, die wollen wir einfach fördern.
Genau, aber dann müssen wir auch akzeptieren, dass Personen, die vielleicht nicht weiß sind und vielleicht auch nicht perfekt Deutsch sprechen können, nicht anders sind, sondern dass sie Teil unserer Gesellschaft sind und Teil dieser deutschen Kultur. Ich glaube, es hat viel auch mit Akzeptanz zu tun. Und ja, da muss ordentlich noch reingebuttert werden, dass alles anerkannt wird. So, ne? Also, dass es auch vollkommen egal ist, ob man mehrsprachig aufgewachsen ist, ob darin irgendwie Deutsch oder Arabisch zu finden ist, dass alles gleichwertig ist. Und das können wir halt nur erlangen, wenn die Gesellschaft auch etwas offener wird.
Wir sollten vielleicht damit anfangen, Schilder mehrsprachig in der Ausländerbehörde anzubringen. Das war das schlimmste Erlebnis. Ich musste zweimal in meinem Leben halt zur Ausländerbehörde. Mhm. Und das war halt wegen meines deutschen Passes. Ich bin da langgelaufen mit meiner Mama, die mitkommen musste, weil ich halt noch minderjährig war. Und alle 3 Meter kam irgendjemand und hat uns gefragt, wo was ist. Und es ist riesig. Und man hat auch niemanden, den man ansprechen kann. Die einzige Ansprechperson war halt ein super netter Mann mit sächsischem Dialekt, der auch kein Englisch konnte. Und also Ich überlege jetzt immer noch 4 Jahre später, wie das sein kann. Also ich in Berlin, wir sagen so gerne, wir sind eine Multikulti-Gesellschaft und das ist wirklich cool. Aber dass in der Ausländerbehörde nichts auf Englisch, Türkisch, Arabisch, Französisch, nichts steht. Die Leute sind total verloren. Und auch wenn man mit den ersten Menschen spricht, die da halt hinter fetten Gläsern stehen, die Art und Weise, wie man angesprochen wird, sagt halt viel aus. Also ich wurde erst wirklich richtig nett behandelt, als ich erstens zu einer Beamtin gekommen bin mit Migrationshintergrund. Die hat mich als allererste wie ein Mensch behandelt. Und bei einer anderen Beamtin dann Biodeutsch in Anführungszeichen, als sie meine Zeugnisse gesehen hat und gesehen hat, wie gut ich in der Schule bin. Und das kann es nicht sein, dass ich jetzt meine Zeugnisse hinlegen muss und damit angeben muss, dass ich irgendwie, keine Ahnung, einen Schnitt in der 10. Klasse hatte, um halt irgendwie akzeptiert zu werden. Und da merkt man einfach bei so ganz kleinen Sachen, dass wir da wirklich noch gar nicht angekommen sind. Und viele wissen ja auch gar nicht, also man stellt sich was anderes vor über die Ausländerbehörde, aber das ist halt wirklich ein Ort, wo Leute jeden Tag hingehen. Das ist vielleicht deren erster Kontakt mit Behörden hier und dann wird man so behandelt und das sagt echt viel aus einfach.
Voll, und auch, dass du in eine Rechtfertigungslogik kommst, ne? Also, dass du dich erstmal als guten Mensch mit Migrationshintergrund darstellen musst, um halt irgendwie anerkannt zu werden oder richtig... Wie sagt man, ich will jetzt nicht bedient sagen. Wird man bedient in der Ausländerbehörde? Bestimmt nicht, aber ja.
Nö, aber wie Mensch behandelt zu werden.
Genau.
Ja.
Ja. Na, vor einigen Wochen, das passt ganz gut dazu, gab es eine Nachricht, dass auf dem Alexanderplatz eine Frau aus Hongkong, die seit mehreren Jahren hier lebt, die ist auch sozusagen aktiv in der Demokratiebewegung in Hongkong, die wurde auf dem Alexanderplatz beleidigt, rassistisch beleidigt und angegriffen. Und hat es dann vor Ort in der Polizeistation anzeigen wollen. Und da hat sich zum Beispiel der Polizist, mit dem sie gesprochen hat, geweigert, auf Englisch das Gespräch mit ihr weiterzuführen, weil sie so lange schon in Deutschland lebt, dass sie auch Deutsch sprechen können sollte. Und es mag jetzt auch ein Einzelfall, also der eine Polizist gewesen sein. Ich glaube, dass sich vor allem in der Berliner Polizei unglaublich viel getan hat, was Vielfalt angeht, was sozusagen Quoten eingeht, also auch der Wille, dass man vielfältiger sein will. Aber ich glaube, dass genau so eine Beispiele zeigen, dass wir da noch nicht sind an dem Punkt, dass Mehrsprachigkeit wirklich eine Akzeptanz findet. Es geht, so wie auch Sophia gesagt hat, es geht dann eher um die deutsche Sprache. Das ist immer der Ausgangspunkt, der Rahmen, der Konsens, vielleicht auch der fremdbestimmte Konsens. Und darauf kann man sich dann immer einigen. Aber warum kann man nicht hier 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre leben und wenn einem was passiert, dann geht man zur Polizei und zeigt es auf Englisch an. Also es gibt vielleicht andere, bei denen hat es so gut geklappt, aber so Fälle dürfen einfach nicht stattfinden. So dass, also solange sowas stattfindet, wissen wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sein sollten.
Jetzt will ich aber das nochmal umdrehen. Und zwar Mehrsprachigkeit in Bezug zu, mir wurde immer mein Ausländersein in Anführungszeichen aberkannt, weil ich eben meine Zweitsprache nicht beherrscht habe. Und das finde ich dann, das ist dann wieder dieses irgendwie, du bist auf Identitätssuche und du kriegst einfach von allen Seiten nur Scheiße ab. Weil du halt einfach entweder die Sprache nicht zu gut kannst oder du kannst sie gar nicht. Und heute werde ich immer noch so als die deutscheste schwarze Person von voll vielen betitelt. Und da bin ich dann so, okay, es ist nicht wirklich rassistisch, aber irgendwie... Das ist super. Also das regt mich irgendwie auf, so, ne? Wenn es andauernd gemacht wird, so auf deinen Nacken, so auf Kosten von deiner Sprache, die du halt nicht kannst.
Voll, also das zeigt ja auch irgendwie, dass die Communities auch einen sehr großen und hohen Anspruch haben gegenüber den Leuten oder ja, die mehrsprachig, beziehungsweise denen man halt auch eine gewisse Herkunft lesen kann, sozusagen aus dem Gesicht herlesen kann oder ableiten kann. Und das kenne ich auch. Also es gibt manchmal so, es war eine sehr lustige Story. Und zwar stand ich in der Rossmann-Schlange und 2 Personen vor mir stand eine Frau. Die schaute schon so suchend nach einer Person und hielt in der Hand so einen kleinen Zettel. Und sie meinte auf Türkisch dann, hey, bist du Türkin? Und ich war erst mal irritiert,
was ich jetzt sagen soll, ob ich ja sagen soll, ich bin Türkin auf Türkisch, oder ob ich sagen soll, ob ich hier einfach auf Deutsch antworten soll und nein sagen sollte. Ich meinte aber ja. Daraufhin drückte sie mir den Zettel in die Hand und meinte, hier hast du einen Coupon, den du nutzen kannst. Also ich glaube, so Sprache hat auch viel mit so Community und Zugehörigkeit zu tun. Ne? Also auch dieses hier, wenn du nicht auf Chi antworten kannst, dass dann ganz klar gesagt wird, nein, du bist, also du kannst kein Chi, du kannst nicht aus Ghana kommen oder du hast keine Herkunft aus Ghana.
Das ist voll lustig, weil aus meiner Community kommt das zwar auch, aber es kommt auch von anderen Communities, nicht mal in meiner Sinn. Ja, ja. Einfach so dieses Stereotypen abgehen, wo ich mir dann so denke, überleg mal, was du gerade gesagt hast. Also von wegen, ich habe mein Abitur gemacht, ich studiere, ich mache das und das, ich spreche Hochdeutsch, ich verhalte mich irgendwie ganz deutsch. Was sagt das umgekehrt eigentlich über die Vorurteile, die man selbst über Menschen mit Migrationshintergrund hat? Und das fand ich super interessant, dass es mir halt so abgesprochen wird, von wegen, nee, also du hast nicht mal einen Slang, so nach dem Motto, du denkst, excuse you? In Englisch. Halt nicht auf Deutsch, so.
Ja, ich glaube, es hilft den Communities, wenn sie sich mehr auch dieser Potenziale bewusst ist. Also wie viele Menschen es in zweiter und dritter Generation gibt, die vielleicht nicht unbedingt die Herkunftssprache können oder nicht mehr gut können. Aber ich meine, das sind doch eigentlich die perfekten BrückenbauerInnen so. Also ich meine, auch für die Communities und darüber hinaus. Und ich verstehe, dass eine Community natürlich auch erstmal für sich ist. Und das ist sozusagen vielleicht auch so eine Insel, auf die man sich flüchtet. Und natürlich spricht man dort in der jeweiligen Sprache. Aber ich glaube, am Ende ist es halt auch kein Selbstzweck. Vor allem für die nachfolgende Generation. Ich glaube, es steckt unglaublich viel Potenzial, also durch die Communities, durch die Migranten-Selbstorganisationen, da auch uns gesellschaftlich wirklich massiv voranzubringen. So, und uns in Wirtschaft, in der Politik wirklich uns nach oben zu bringen, damit wir dann diejenigen sind, die auch sozusagen einer migrantischen, einer postmigrantischen Gesellschaft viel eher dieses neue Gesicht formen können. Und das für die nachfolgende Generation eben auch. Das muss eben auch aus uns herauskommen.
Voll, dann müssen aber die Communities auch bereit sein dazu, sich zu öffnen und auch, genau wie Sinise sagt, Leute zu akzeptieren, die vielleicht nur Deutsch sprechen, aber trotzdem irgendwie Wurzeln und ihre Herkunft im Türkischen haben vielleicht. Ne? Mhm. Weil ich kenne es sehr stark, dass in der Community sehr darauf geachtet wird, auch erstens, dass du dazugehörst, ne? Also du musst dich irgendwie damit identifizieren. Und es gibt gewisse Anforderungen und Ansprüche dir gegenüber. Das engt halt auch ein, ne? Und in dieser Community musst du dich dann halt auch entscheiden, ob du dich wirklich als Türkin bezeichnest oder nicht. Und wenn du sagst, nee, ich bin nicht nur türkisch, sondern ich bin auch irgendwie deutsch und ich kann zwar nicht artikulieren, was ich jetzt wirklich bin von beidem, weil es kein Wort dafür gibt im Deutschen, aber akzeptier das bitte. Und da sorgt man dann oft ein bisschen für Unmut. Und ich glaube, Communities sind zwar ein guter Rückzugsort, auch um Identität zu suchen, aber du hast vollkommen recht, Marcel, es muss weit gefächert werden, um halt auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht die deutsche Gesellschaft ja mehr aware zu machen für Leute, die halt anders aussehen und eine andere Herkunft haben. So.
Ja, ich glaube, so langsam, wenn ich auf die Uhr schaue, dass wir viel gesprochen haben und noch lange nicht am Ende sind und selbst in dem Gespräch viele, viele Themen, auf die wir dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen nochmal eingehen werden. Ihr könnt uns ja vielleicht mal zurückmelden, wie eure Erfahrungen sind mit Spracherwerb, was bedeutet Sprache für eure kulturelle Identität, euer Zugehörigkeitsgefühl? Wie seht ihr das? Wie anerkannt ist Mehrsprachigkeit bei uns und wo sollten wir da gesellschaftlich vielleicht auch hin? Sendet uns gerne eine E-Mail an podcastpowerofcolor@gmail.com. Gerne auch Feedback zur Folge, habe ich am Anfang ja schon gesagt. Kritik, Themenvorschläge, wir nehmen alles sehr dankend an. Wenn euch unsere Folge und generell unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns dabei unterstützt. Ihr findet uns auf Steady. Wir haben uns große Mühe gegeben, um dort coole Support-Pakete für euch zusammenzustellen. Wir machen diesen Podcast ja neben Beruf und Studium und eure Unterstützung hilft uns dabei, das Projekt Power of Color voranzutreiben und auch die laufenden Kosten zu decken. Ihr findet den Link zu Steady in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über positive Bewertungen der Folge und auch darüber, wenn ihr Power of Color abonniert und weiterempfehlt.
Ja, und an dieser Stelle wollen wir uns erstmal bedanken, dass ihr euch das angehört habt. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet Anreize bekommen habt, um vielleicht die Diskussion unter euch weiterzuführen, uns natürlich, wie Marcel gerade gesagt hat, Feedback zu schicken und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wir würden uns freuen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Sophia, danke für das Interview. Zum Abschluss der Folge eine letzte Frage. Was würdest du sagen, sollte man unbedingt wissen über die koreanische Community? Welchen persönlichen Einblick würdest du gerne noch mitgeben wollen?
Ich glaube, was ich so aus meiner Kindheit mitgenommen habe und vielleicht ist auch sehr speziell einfach nur für meine Familie und für die Community, koreanische Community, mit der ich in Verbindung war, ist, dass sie sehr viel Sport gemeinsam machen. Also sei es von Volleyballspielen über Bowlingturniere oder Golfvereine, dass es eventuell nicht vielen Leuten bewusst ist, dass die koreanische Community zum einen sehr viel um die Essenskultur herum geht, die dann aber nochmal kombiniert wird mit sportlicher Betätigung und das Zusammenkommen von der Community über solche Veranstaltungen, die die perfekte Ausrede sind, um danach nochmal richtig essen zu müssen. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Sache, die für mich selbstverständlich ist, aber vielleicht nicht unbedingt für den Rest der Nicht-Koreaner dieser Welt.
Ja, ich habe vor allem den Eindruck, dass viele vor allem deswegen zur koreanischen Kirche gehen, weil es danach so gutes Essen gibt.
Ja, also die sind auf jeden Fall sehr gesellige Menschen, sitzen gerne zusammen, tauschen sich aus, essen gerne, essen lecker, lange, ja, schon schön. Viel. Ja.